Genau, wir haben 6 Monate entwickelt und für uns war klar, irgendwie, wie können wir uns auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich unser Produkt zu entwickeln, dass das wirklich gut ist. Und da haben wir versucht, alles andere erstmal auszublenden. Zum Beispiel, wie bauen wir einen eigenen Online-Shop? Wie binden wir da Zahlungsdienstleister an? Da haben wir gedacht, wenn wir erstmal validieren können, dass die Idee funktioniert und dass nicht nur wir das gut finden, sondern auch andere Leute, wie können wir das so schnell wie möglich machen? Und da war Crowdfunding total die gute Möglichkeit für uns, denn die Plattform stellt ja alles zur Verfügung, gerade für den ersten Zeitraum. Und so konnten wir relativ schnell sehen, innerhalb von einer Stunde haben wir auch unser Ziel schon erreicht.
Lieber Johannes, wie würdest du mir, du bist ja hier gerade mit dem Aufzug hochgefahren, wie würdest du mir Duschbrocken vorstellen, wenn wir jetzt nur kurz die Fahrt im Aufzug gehabt hätten?
Gott sei Dank sitzt ihr im 4. Stock, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ich würde sagen, Duschbrocken ist eine D2C-Brand, bei der wir versuchen, Nachhaltigkeit mit Spaß zu verbinden. Also unser Ziel ist es, nachhaltige Produkte gerade im Bad zu machen, wo wir die Plastikflasche einsparen, sei es mit dem festen Shampoo und Duschgel oder mit unseren festen Zahnputztabs oder mit dem festen Deo. Mit dem gleichen Erlebnis, das man auch von der konventionellen Lösung kennt. Und den Spaß versuchen wir in allen Bereichen unseren Kundinnen, Schaumköpfen, wie wir sie nennen, nahezubringen.
Seit wann macht ihr das?
Wir haben 2018 gestartet. Wir waren 2017 auf einer Weltreise. Da haben wir uns auch kennengelernt, Christoph, mein Mitgründer und ich. Und da hatten wir alles in unserem Backpack auf Platz und Gewicht getrimmt und hatten trotzdem diese großen Shampoo- und Duschgelflaschen dabei. Und dann haben wir gesagt, das muss doch besser gehen. Und dann haben wir 2018 mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, wo wir das erste feste Shampoo und Duschgel vorgestellt haben, den Duschbrocken. Und seitdem sind wir dabei, das stetig weiterzuentwickeln, immer mit dem Ziel, Plastik einzusparen. Also ein Duschbrocken spart 2 Plastikflaschen. Und so konnten wir jetzt schon über 3 Millionen Plastikflaschen einsparen und versuchen eben gerade dieses Thema Nachhaltigkeit irgendwie mit so viel Humor, Spaß zu verbinden wie nur möglich.
Seid ihr dann, du hast gesagt, ihr habt euch auf der Weltreise kennengelernt, heißt, ihr seid nicht zusammen auf Weltreise losgegangen, sondern ihr habt euch auf der Weltreise kennengelernt. Mhm. Seid ihr beide Stuttgarter?
Nee, der Christoph kommt ursprünglich aus Würzburg.
Ah.
Genau, aber das ist ja ein Katzensprung.
Ja, okay, und dann kam die Idee, dann habt ihr die entwickelt und warum habt ihr euch dann für Crowdfunding entschieden direkt?
Also genau, wir haben 6 Monate entwickelt und für uns war klar, irgendwie, wie können wir uns auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich unser Produkt zu entwickeln, dass das wirklich gut ist. Und da haben wir versucht, alles andere erstmal auszublenden. Zum Beispiel, wie bauen wir einen eigenen Online-Shop, wie binden wir da Zahlungsdienstleister an. Da haben wir gedacht, wenn wir erstmal validieren können, dass die Idee funktioniert und dass nicht nur wir das gut finden, sondern auch andere Leute, wie können wir das so schnell wie möglich machen? Und da war Crowdfunding total die gute Möglichkeit für uns, denn die Plattform stellt ja alles zur Verfügung, gerade für den ersten Zeitraum. Und so konnten wir relativ schnell sehen, innerhalb von einer Stunde haben wir auch unser Ziel schon erreicht.
Was war das Ziel damals?
5.000 Euro, bewusst klein. Wir haben dann 50.000 Euro eingenommen und konnten dann eben in dem Monat der Crowdfunding-Kampagne alles vorbereiten, was wir davor noch nicht gemacht haben, weil wir uns auf das Produkt konzentriert haben. Und natürlich einen Startschuss zu haben, wo man sagt, jetzt geht's los, ist natürlich für Family and Friends, aber auch für alle, die wir in den 6 Monaten auch schon über unsere Social-Media-Kanäle irgendwie auf der Reise der Produktentwicklung oder der Duschbrockenentwicklung mitgenommen haben, gab es einen guten Punkt, wo man sagt, jetzt geht's los, um alle Leute gleichzeitig auf einen Termin einzuschwören.
Was habt ihr beiden davor gemacht? Weil ich glaube, ganz viele fragen sich immer oder finden vielleicht auch für sich selbst die Ausrede manchmal bei irgendwie guten Ideen. Aber ich habe ja gar keine Expertise in dem Bereich. Habt ihr irgendwas davor in dem Bereich gemacht?
Also wir haben beide Wirtschaftsstudiengänge hinter uns, also aber beide keine Chemiker.
Okay.
Das heißt, das Produkt zu entwickeln war auch unsere größte Herausforderung am Anfang, weil wir das alles erstmal autodidaktisch lernen mussten. Aber ich glaube, dass sowas sogar Vorteile hat. Also ich glaube, zu denken, ich habe da keine Expertise in dem Bereich, ist oftmals ein Trugschluss, denn ich glaube, oder dass das schlecht sei. Ich glaube, es ist vielleicht sogar manchmal total hilfreich, das nicht zu haben, denn so kann man sich... So hat man keine Best Practices im Kopf oder keine Ideen, wie das bisher so lief, sondern kann sich das alles, kann alles hinterfragen und alles neu machen. Ich glaube, das ist sogar manchmal ein Vorteil.
Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dann euch, liest man sich dann da irgendwie wissenschaftliche Papers durch über Duschgel-Zusammensetzung und wälzt Bücher? Kann man sich das so vorstellen erstmal?
Also auf jeden Fall auch. Ich glaube, das Wichtigste für uns war, dass wir relativ früh angefangen haben, mit Leuten drüber zu sprechen, was wir vorhaben. Oftmals hat man ja die Idee, gerade wenn man was Neues macht, ich darf da auf gar keinen Fall mit jemandem drüber sprechen. Die Idee ist heilig, nachher klaut es noch jemand. Da gibt es sicherlich auch Fälle, wenn es um Patente geht, wo das der Fall ist. Aber ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es viel besser, mit Leuten drüber zu sprechen, als es nicht zu tun. Also war bei uns auch so. Einfach mal einen Seifenhersteller anrufen und sagen, hey, wir würden gerne das und das machen. Dann hat er uns gesagt, ja, ihr macht ja gar keine Seife. Ihr wollt ein festes Shampoo und Duschgel machen. Ich sage, ja, genau, aber können wir das nicht so machen wie eine Seife? Nee, das funktioniert nicht. Und dann Stück für Stück haben wir dann angefangen, Sachen zu lernen. Dann benutzen die Fachbegriffe, die konnten wir dann googeln. Das Internet ist eh krass. Also es gibt so Seifen- und Naturkosmetik-Foren, wo Leute zu Hause total viel machen. Und dann schreibt Inge54-Catlover, schreibt dann da ganz viele Beiträge drüber und beantwortet viele Fragen. Also echt verrückt, wie viele Leute helfen. Und auch wenn man... die Menschen haben ja eine Begeisterung, also gerade wenn die in dem Bereich arbeiten, die haben da eine Begeisterung für, die sie auch total gerne teilen. Also das ist das, was wir zumindest erfahren durften, dass ganz viele Leute Lust haben zu helfen und ihre Erfahrung weiterzugeben.
Also ihr wart auch gar nicht dann in dem Sinne die Ersten, die feste Shampoo und Duschgel hier auf den Markt gebracht haben, sondern die Idee an sich gab es schon, nur nicht so groß und kommerziell.
Genau, es gab ein festes Shampoo, das wurde auch patentiert von Lush 1989 oder so.
Ja.
Genau. Das war das erste, was es weltweit gab. Das erste feste Shampoo und Duschgel, also die 2-in-1-Verbindung, die kommt vom Duschbrocken.
Okay, interessant. Und habt ihr ja in den anderen Ländern, wir haben ja auch immer mal wieder Startups hier, zum Beispiel wie Best of Benefits, die gesagt haben, in Amerika war dieses Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchen-Thema schon super groß. Habt ihr dann, gerade wenn ihr auf einer Weltreise wart, habt ihr das Thema in den anderen Ländern dann irgendwie auch schon größer gesehen oder kam das tatsächlich einfach mit der Idee, ihr habt eigentlich gerade begrenzten Platz?
Genau, voll. Also der Need war einfach in unserem eigenen Backpack zu sehen. Diese großen Shampoo- und Duschgelflaschen, die nicht mit ins Handgepäck dürfen, die auslaufen und dann ist dein ganzer Hausrat, der in deinem Rucksack ist, auf einmal voll mit Shampoo oder Duschgel. So ist die Idee entstanden. Und als wir dann mal gegoogelt haben und gesehen haben, es gibt sogar sowas wie ein festes Shampoo, haben wir gedacht, das kann doch nicht sein. Wir haben uns so lange vorbereitet auf ein Jahr Weltreise. Wie kann das in keinem Blogbeitrag, den wir gelesen haben, nichts in der Recherche, wie konnten wir als Reisende von so einem Produkt nicht erfahren? Und dann haben wir gesagt, Mensch, für die nächste Reise, das machen wir einfach selbst.
Cool. Ihr habt dann 50.000 Euro eingesammelt. Mhm. Wie habt ihr die verwendet? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr die ungefähr aufgeteilt?
Ich weiß noch, unsere größte Investition, wo wir lange drüber nachgedacht haben, war für die Produktion, die wir damals auch selbst gemacht haben am Anfang, eine Pizzateig-Knetmaschine. Das waren dann, glaube ich, 700 Euro oder so. Und das haben wir uns richtig ausgerechnet. Wie viel Zeitersparnis ist das? Nach wie viel Stück Duschbrocken hat sich das amortisiert? Ab wann lohnt sich das?
Also wie groß ist sowas?
Gar nicht so groß. Also so, wenn man das hier auf den Tisch stellen würde, vielleicht bis zu der Lampe hoch.
Ja.
Und das ist so ein Kessel mit irgendwie 15 Liter Volumen. Da konnten wir dann immer, ich glaube, 50 Duschbrocken pro Batch konnten wir dann machen und davon haben wir immer so 3 am Tag geschafft. Das heißt, am Anfang 150 Duschbrocken am Tag konnten wir dann mit der Maschine produzieren.
Das wird dann so einmal da quasi durchgemischt, so wie so ein Hefeteig in dem
Kannst
Fall.
Kannst du echt vorstellen, wie ein
Teig. Und dann gießt man das in die richtige Form.
Bei uns wird es gepresst, also genau dadurch, dass wir so wenig Wasser nur brauchen, hast du wirklich wie einen Teig am Ende, wo du alle Zutaten reinpackst, Bioglycerin, Bio-Kokosöl, unsere waschaktive Substanz, Parfüm und Farbe. Und dann haben wir das geknetet, das wird auch heute noch geknetet, das sind inzwischen halt größere Maschinen und Walzen, die das alles homogenisieren. Und am Ende hat man einen Rohling, den packt man in unsere Duschbrockenform, dann wird es gepresst und dann darf das Ganze noch ein bisschen trocknen und ist ready.
Mhm. Spannend. Okay, dahin zurück. 700 Euro auf die Pizzateig-Knetmaschine, dann bleiben ja noch 49.300 Euro übrig.
Mhm. Also ich glaube, ein Großteil in Rohstoffe und dann ganz viel dadurch, dass wir wirklich alles selbst gemacht haben, bisschen was für die Software, aber der Rest wirklich, glaube ich, direkt ins Unternehmen, direkt in Rohstoffe, direkt in die Produktion. Sonst hatten wir keine großen Kosten.
Und wo oder was waren eure ersten Channels, wie ihr dann quasi die Duschbrocken auch verkauft habt? Wahrscheinlich viel auch von den Leuten, die dann auf Startnext dann auch in euch investiert haben, aber was waren eure ersten Channels, um dann den ersten Duschbrocken auch zu verkaufen?
Ja, wir sind dann nach der Kampagne haben wir unseren eigenen Online-Shop aufgemacht über Shopify, hatten davor eine auf der duschbrocken.de Website schon eine Landingpage, wo man seine E-Mail-Adresse eingeben konnte, und wie wir Kunden damals akquiriert haben, war ganz klar über Social Media. Also wir haben schon von während der Weltreise hatten wir so Reiseblogs, da konnten wir die Follower da mitnehmen Richtung Duschbrocken und auf der Reise der Unternehmensgründung irgendwie die Leute mit dabei haben. Dann war Word of Mouth, also die 1738 Leute, die uns bei Startnext unterstützt haben, war unser erfolgreichster Marketingkanal. Also die ersten anderthalb Jahre haben wir kein Geld für Marketing ausgegeben, sondern sind nur organisch über Reichweite, die man über organische Beiträge bekommen hat oder aber auch über Weiterempfehlungen von Kundinnen, haben wir neue Kunden gewinnen können.
Was war der Turning Point dann, an dem ihr gesagt habt, okay, wir müssen jetzt auch ein bisschen in Werbung investieren, wir müssen auf andere Kanäle noch gehen?
Das war dann die Ausstrahlung bei die Höhle der Löwen, oder besser gesagt die Vorbereitung drauf. Also unser Dreh war ein Jahr, bevor die Ausstrahlung war und da hatten wir dann gesagt, okay, jetzt wächst das Ganze aus der Reisenische heraus. Wir waren nicht mehr in der Lage, selbst zu produzieren, haben uns dann Produzentinnen gesucht, die uns dabei helfen, unser Rezept auf richtige Maschinen zu bringen. Und haben dann gesagt, jetzt sind wir auch in der Lage, wir hatten über 100 Tage Lieferzeit, die wir auch so kommuniziert hatten, waren in der Lage, auf einmal schnell zu produzieren, schnell zu liefern. Und haben gesagt, Mensch, dann möchten wir jetzt auch noch mehr Leuten davon erzählen, was wir hier haben, weil wir glauben, das ist ein ganz tolles Produkt, wodurch es leicht fällt, irgendwie den ersten Schritt in die Nachhaltigkeit zu finden.
Wie habt ihr euch dann vorbereitet auf eine Höhle der Löwen-Ausstrahlung? Also oft an dem Tag muss ja alles stimmen. Wir haben auch immer wieder Kunden, die bei Höhle der Löwen ausgestrahlt werden. Das ist ja Wahnsinn, wie viel an dem Tag dann an Traffic auf der Webseite, auf Amazon ist, am nächsten Tag im Einzelhandel etc.
Ja, also das war auf jeden Fall eine große Herausforderung für uns, weil als wir aufgezeichnet haben, waren es wirklich noch Christoph und ich am Tag davor noch selber produziert in unserer kleinen Duschbrockenküche und dann ins Auto gestiegen, nach Köln gefahren. Und danach war klar, okay, da wird sich sicherlich ein bisschen was verändern. Das heißt, für uns ging es dann erstmal darum, also ein größeres Office finden, Leute einstellen und dann sicherstellen, dass der Shop hält. Also unser D2C-Shop weiterhin unser Hauptkanal, der wichtigste Kanal auch heute noch. 94% vom Umsatz machen wir über den eigenen Online-Shop. Das heißt, da wollten wir sicherstellen, dass nichts schief geht. Also dass die Zahlungsdienstleister Bescheid wissen, dass da viel passiert, dass unser Shop hält, dass die Leute auf jeden Fall in der Lage sind, dann auch zu kaufen, weil die Opportunitätskosten von einem Shop, der an einem Ausstrahlungstag irgendwie down ist, ist katastrophal. Und dann natürlich auch sicherstellen, dass wir genug Duschbrocken haben. Wir waren gerade im Prozess, das eben mit Produzentinnen umzusetzen. Das heißt, wie schaffen wir es, dass wir zum Launchtag genug Duschbrocken haben, nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für uns beim eigenen Onlineshop. Und es hat gerade so geklappt. Da haben ganz viele Leute ganz fleißig geholfen. Teilweise haben wir dann noch eine zweite Schicht bei unserem Produzenten gemacht, damit wir wirklich die notwendigen Duschbrocken dafür hinbekommen. Wir haben dann viel vorgepackt und haben den Online-Shop dahingehend, also komplett geändert und zwar wirklich rein Conversion getrieben. Also keine großen Informationen sicherstellen, dass die Leute nach der Ausstrahlung, wo sie viele Informationen bekommen haben oder während der Ausstrahlung noch ganz, ganz schnell in der Lage sind, bei uns auf der Website im Shop kaufen zu können.
Ihr habt auch ein Investment bekommen von Ralf Dümmel, oder?
Wir haben in der Show einen Deal gemacht, mit Ralf Dümmel und DS Produkte, haben dann aber danach nur eine Kooperation unterschrieben, wo DS Produkte sich um den Vertrieb im Einzelhandel gekümmert hat und wir weiterhin eben 100% von Duschbrocken halten und auch den Onlineshop weiterhin selber betreiben.
Ah, okay, also das war dann quasi, das gibt es ja auch öfter bei Höhle der Löwen, dass das, was in der Sendung quasi in der einen Stunde besprochen wird, dass man sich danach natürlich nochmal ausführlicher zusammensetzt und sagt, das macht in einer bisschen anderen Konstellation vielleicht mehr Sinn.
Genau, für uns war es, ich glaube, total der Win-Win. Also wir sind immer noch total in einem guten Verhältnis. Wir hätten es niemals geschafft, irgendwie da so ein Vertriebsnetz aufzubauen. Und Einzelhandel ist auch für uns jetzt noch kein Kanal, den wir bespielen möchten, weil wir den direkten Kontakt zu unseren Schaumköpfen gut finden und genießen. Und wir glauben auch, dass das einen Mehrwert liefert für unsere Kundinnen. Deswegen ist da unser Fokus und das wollten wir gar nicht aufbauen. Gleichzeitig hat man natürlich so eine Präsenz während der Ausstrahlung und der Zeit danach, dass es schade gewesen wäre, die Präsenz nicht zu nutzen, auch für die Markenbekanntheit und die Leute dann auch über Duschbrocken zu informieren. Sodass die Art der Kooperation, dass wir sagen, hey, weiter in der Duschbrocken, der gehört weiter in uns, aber eine Kooperation für den Einzelhandel würde für uns total Sinn machen, dass man sich so gut hat einigen können.
Wo steht ihr jetzt nach, wir haben jetzt 2023, also 5 Jahre, ich sag, glaube ich, ziemlich auf den Monat genau 5 Jahre alt, ne?
Ja, dieser Monat, 30.06. ist es soweit.
Also ihr seid 5 Jahre alt, wo steht ihr jetzt umsatztechnisch?
Wir haben jetzt letztes Jahr 4,3 Millionen Euro gemacht und planen dieses Jahr die 5 zu knacken zum ersten Mal.
Habt ihr den Sprung von, sage ich mal, der ersten Million dann auch zu 4 Millionen jetzt noch weiter darüber hinaus auch vor allem durch neue Produktgruppen gemacht?
Nee, also feste Zahnpasta ist die erste weitere Produktgruppe und die kam im Mai, also letzten Monat erst raus. Das heißt, das war alles rein mit dem Duschbrocken. Wir hatten dann noch eine feste Spülung, also ein Conditioner dazu gepackt, aber wir haben uns wirklich erstmal auf das eine Produkt konzentriert, dass wir das richtig machen, dass wir da unsere Kundinnen verstehen und sind jetzt bereit zu sagen, hey, auch weil es viel nachgefragt war, zu sagen, hey, das, was wir gelernt haben beim Duschbrocken, genau diese Kombination aus tollem Erlebnis mit Nachhaltigkeit möchten wir auf weitere Produkte anwenden.
Und ihr macht ja alles in-house, was euren Versand auch angeht und euer Fulfillment. Ich glaube, das ist auch was euch ausmacht. Viele sourcen das ja direkt aus. Ich habe einen LinkedIn-Post von euch, glaube ich, gesehen oder von dir, in dem du dann beschrieben hast, dass wenn ich jetzt 30 Mal bei euch bestelle, kriege ich 30 unterschiedliche Kundenerlebnisse, 30 unterschiedliche Pakete. Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Das fand ich sehr interessant, habe ich vorher noch nie gehört.
Genau, uns war es total wichtig zu zeigen, oder man sagt, also es gibt ja so ein Sprichwort irgendwie, das schönste Wort für jeden Menschen ist sein eigener Name. Also gehört zu werden, gesehen zu werden, ist total wertvoll für uns. Und uns war das auch total wichtig, unseren Kundinnen zu zeigen, dass die diejenigen sind, die das möglich machen und dass die diejenigen sind, die den Impact leisten. Aber also Christoph und ich oder unser Team, wir können nicht so viel duschen, um so viel Plastik einzusparen. Das können nur unsere Kundinnen, das können wir nur zusammen. Und dann da auch zu zeigen, hey, wir sind da total dankbar dafür und du machst es möglich, was wir hier machen, war uns schon immer wichtig. Am Anfang noch handgeschriebene Kärtchen, die wir beigelegt haben. Es war dann irgendwann nicht mehr möglich, das hernzumachen, weil der Stapel wurde immer größer von Postkarten. Ich sag, Mensch, wie können wir diesen gleichen Charme von diesem direkten Kontakt, wie können wir das ummünzen in was halbwegs skalierbar ist? Und da kam unsere individualisierbare Skalierbarkeitsmission auf, wo wir dann ein Programm geschrieben haben, mit dem wir Informationen aus den Bestellungen ziehen können, aus Shopify, auch historische Informationen. Und jetzt dieses Programm gibt uns die Daten in der CSV, die überarbeiten wir noch einmal, weil manchmal gibt man dann doch den Vornamen ins Nachnamenfeld und andersrum. Und so wissen wir dann, ist deine erste, deine zweite, dritte, vierte Bestellung. Was hast du schon bestellt? Welche Sondereditionen kennst du? Was kennst du nicht? Wie viele Plastikflaschen hast du eingespart? Wie lange bist du schon Schaumkopf? Und diese Informationen unseren Kundinnen zur Verfügung zu stellen und auch zu zeigen, dass wir wissen, dass du nicht zum ersten Mal bestellst, und dass wir total dankbar sind, dass du zurückkommst. Das möchten wir total gerne zeigen. Und so ist dann jeder Flyer, jede Paketbeilage persönlich auf dich abgestimmt.
Überlegt ihr manchmal, das nicht mehr ganz so personalisiert zu machen, weil es einfach ein Riesenaufwand ist? Vor allem könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen dem, ich will nicht sagen Wachstum im Weg steht, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine.
Total. Ich glaube, das stimmt sogar und das ist auch ein Pain. Also aktuell zum Beispiel, wir brauchen circa eine halbe bis dreiviertel Stunde, um einmal unsere Bestellungen vorzubereiten. Und das ist relativ egal, ob das 40 sind dann? Oder wie viele Bestellungen.
Ja.
Also wir machen so 10.000 Bestellungen im Monat, das sind so 300 pro Tag. Ist aber nicht ganz linear, gerade bei Launches oder so oder Events natürlich mehr. Also in der Regel so 200, die wir ziehen morgens, also unsere Liste, alles vorbereiten. Und dann ist immer das Thema nachmittags, 13 Uhr, 14 Uhr, wenn wir fertig sind mit den Bestellungen und noch ein bisschen Zeit im Versand haben, ziehen wir jetzt nochmal eine Liste, weil für die 50 weiteren Bestellungen ist das der gleiche Rattenschwanz, der da dabei hängt. Genau, das ist uns bewusst. Ich glaube, es ist aber wert und es ist nicht wirklich messbar. Also was für einen Impact hat es dafür, dass es so ein Riesenaufwand bedeutet? Das bedeutet auch, wir können es nicht outsourcen aktuell. Also es könnte niemand anderes machen, weil die Prozesse sind so standardisiert bei Fulfillern, dass das, wenn dann nur wahnsinnig teuer möglich wäre. Aber ich glaube, das ist es wert. Also was wir bei uns oft sagen ist, wir wollen die Sachen aus den richtigen Gründen machen und glauben, dann hat es eine positive Wirkung. Wir machen das zum Beispiel mit den Flyern nicht, weil wir sagen, oh ja, dadurch können wir die Retention hochziehen, sondern wir machen es, weil wir sagen, ey, das ist ein Mehrwert, also das ist ein direkter persönlicher Kontakt, das fänden wir toll, deshalb machen wir das. Und Mission für dieses Jahr ist, den Prozess so weit automatisiert zu bekommen, dass wir da keinen Overhead haben, sondern dass wir wirklich das genauso skalieren und laufen lassen können mit den personalisierten Flyern, als wäre es ein Standardflyer.
Also würdest du auch sagen, dass ihr nur so weit wachsen wollt oder in der Geschwindigkeit, sodass ihr dann auch noch zum Beispiel die Personalisierung einfach weiter in dem Ausmaß auch und Detailgrad weiter verfolgen könnt?
100%, ja. Genau, wir sind beim Duschsprung relativ konservativ, sei es bei der Finanzplanung, sei es bei unserem Marketingbudget, das wir ausgeben. Also wir sagen immer noch, unsere erste Bestellung muss profitabel sein. Ansonsten fahren wir mit unserem Adspend runter. Ich glaube, das bleibt auch erstmal so, haben wir nicht vor zu ändern. Und ich glaube, langfristig ist das die sichere, vielleicht aber auch gesündere oder aber auch wachsendere Strategie. Also es bringt uns, das sieht man ja, glaube ich, gerade viele risikokapitalfinanzierte Startups hatten ein tolles Hoch und konnten wahnsinnig schnell wachsen und haben jetzt auf einmal Schwierigkeiten, weil die Wachstumskurve nicht weitergeht wie geplant und auf einmal hat man Profitabilitätsprobleme, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären, wenn man sich ein bisschen stärker konzentriert hätte auf die profitableren Kanäle oder auf seine Kundinnen. Gilt natürlich nicht für alle und das ist viel zu verallgemeinernd, aber zumindest für uns, wir haben das Gefühl, das funktioniert für uns ganz gut.
Warum habt ihr noch kein Abo-Modell dann?
Ja, das ist eine super gute Frage. Bisher mit nur einem Produkt wie dem Duschbrocken, ein Duschbrocken einzeln kostet 8 Euro, 7 Euro im Set, war es so, dass wir das einfach von den Logistikkosten, die wären so überproportional teuer gewesen, dass wir gesagt haben, das rechnet sich nicht gerade, weil ja auch Bestandskundinnen, die am ehesten ein Abo abschließen, die profitableren Bestellungen aufgeben und jetzt sozusagen die profitableren Bestellungen in niedrig profitable oder niedrigmargige Bestellungen umzuwandeln, hat für uns bisher keinen Sinn gegeben. Außerdem finden wir es ganz schön, lieber ein Paket loszuschicken mit 4 Duschbrocken, wo jemand davon dann 8 Monate duschen kann, als dass wir viermal Versand machen für die gleiche Menge. Jetzt mit weiteren Produkten, also mit der festen Zahnpasta, die extra auch so abgestimmt ist, dass sie 2 Monate hält wie der Duschbrocken, mit dem festen Deo, das Ende diesen Monats rauskommt, mit Refill-Kartuschen, das auch 2 Monate hält, macht das Ganze, ist es auf einmal ein total wichtiges Thema für uns, wo wir uns überlegen, hey, macht es eher Sinn, Sets zu bauen oder macht ein Abo mehr Sinn? Am Anfang vom Jahr hätte ich noch gesagt, auf jeden Fall das Abo. Inzwischen glaube ich, dass wir es erstmal mit Sets probieren, denn die Retention oder die Nachkaufrate ist schon relativ hoch. Also bei der ersten Bestellung bleiben circa 50% und dann bei der zweiten Bestellung sind wir bei 66% und dann sind wir immer an den 70% mit jeder weiteren Bestellung. Also da sind wir ganz happy mit. Ist natürlich auch ein Verbrauchsprodukt, also genau, der Duschbrocken braucht sich halt irgendwann auf, noch.
Klar, aber ich finde es trotzdem eine gute Kennzahl, wenn du auch sagst, dass das erste Paket ja sogar auch 8 Monate reicht. Also, dass ich nach 8 Monaten, heißt, ich habe ja dann schon 4 Duschbrocken ausprobiert, dass ich dann sage, es ist so gut, dass ich es auf jeden Fall nochmal kaufe.
Ja, voll. Also, macht uns auch total glücklich und ist auch wichtig bei so einem niedrigen AOV, also durchschnittlichen Warenkorb. Wir sind da so bei 30 Euro aktuell, vor 2 Jahren noch bei 24 Euro. Da ist es dann schon für den Customer Lifetime Value, glaube ich, recht wichtig, dass wir eine hohe Nachkaufrate haben. Ja, und die Frage ist dann, genau, also wenn man dann Sets im Shop anbietet, die dann natürlich auch preislich davon profitieren, also einen Rabatt haben im Set, was bietet man dann für ein Abo an? Und wie sinnvoll ist es dann, gerade wenn man dann 2 oder 3 Produkte kauft, die dann für eine lange Zeit reichen, gilt es schon als Abo-Modell oder möchten Leute ein Abo, wenn es nur alle 6 Monate kommt? Das sind alles so Fragen, wo wir gerade dran sind und nicht so richtig sicher sind, ob wie der beste Aufbau für uns im Online-Shop ist.
Spannend. Plant ihr noch weitere Produkte neben Deo und Zahnpasta, vielleicht auch in Richtung Putzmittel? Wäre naheliegend, oder?
Naheliegend, ja. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Personal Care. Okay. Ich glaube, da gibt es noch total viele Möglichkeiten. Genau, das ist unser, das machen wir jetzt, schauen wir erstmal, wie die Zahnpasta läuft, schon mal gut, da sind wir happy. Jetzt machen wir erstmal noch ein erfolgreiches, festes Deo und dann haben wir noch ein paar Sachen in der Pipeline, die auch in den Personal Care Bereich fallen. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir müssen noch weiter uns verbreitern, dann werden wir mal sehen.
Aber Auf Amazon habe ich gesehen, macht jetzt vielleicht mehr Sinn, wo du mir das Ganze erklärt hast, dass ihr auch kein FBA macht, also Amazon verschickt nicht. Heißt das, wenn ich jetzt auf Amazon bestelle, dass ich die gleiche Kundenexperience bekomme wie bei euch im Shop?
Nee, andere Kundenexperience. Bei Amazon dürfen wir, also was man da beilegen darf, ist ein bisschen limitiert. Die möchten nicht, dass man zu sehr Werbung macht für den eigenen Online-Shop. Und wir kriegen da nicht die Informationen, wie oft du schon über Amazon bestellt hast. Das heißt, da gibt es einen eigenen Flyer mit einer eigenen Journey. Die können wir allerdings nicht mit jeder Bestellung personalisieren.
Aber dann da die Frage, wenn ihr es nicht so sehr personalisieren könnt, was natürlich absolut stimmt, Amazon, auch an alle, die zuhören, keine Flyer reinlegen, die auf die Webseite verlinken. Amazon macht Testbestellungen und straft es sehr ab. Aber wenn ihr diese Customer Experience dann quasi eh nicht so hochhalten könnt wie im Online-Shop, warum nutzt ihr dann zum Beispiel kein FBA? Also, weil ihr konkurriert ja gegen viele andere Produkte, die einfach FBA nutzen.
Ja, Amazon bei uns kein so wichtiger Kanal noch. Also Marktplätze allgemein sehr stiefmütterlich von uns behandelt. Aber der Hauptgrund ist, wir, also andersrum, warum sind wir auf Amazon mit unseren Produkten? Da sind wir, da wir nach Höhle der Löwen die Produkte auf Amazon hatten und dann hatten wir gedacht, jetzt lassen wir das einfach, verkaufen wieder über den eigenen Online-Shop und dann gab es Reseller, die bei uns eingekauft haben und für einen doppelten Preis auf Amazon verkauft haben, weil wenn die EANs oder wenn die Produkte einmal angelegt sind, kann jeder die verkaufen. Und dann haben wir eben Bewertungen bekommen bei Amazon, die hießen, Produkt ist super, ich finde es nur ein bisschen teuer für irgendwie 18 Euro einen Duschbrocken. Dann haben wir gedacht, oh, das möchten wir nicht, also dieses Kundenerlebnis möchten wir nicht.
Klar.
Und deshalb verkaufen wir für 1 Euro teurer auch bei Amazon selbst, schicken auch am gleichen Tag raus, sparen uns aber dann eben die FBA-Kosten, die da mit dahinter liegen. Und haben auch nur die Duschbrockensets, die damals bei der Höhle der Löwen waren auf Amazon. Also das große Produktsortiment, das bei uns im Onlineshop gibt, sei es die Sondereditionen, sei es inzwischen auch Standardsets oder Standardprodukte, gibt's so nicht bei Amazon. Und Amazon macht so, also wir machen, ich glaube, 1000 Bestellungen im Monat auf Amazon und das auch rein organisch eigentlich. Also Leute, die einfach irgendwie so, meine Mutter ist wahrscheinlich das beste Beispiel, also die bestellt jetzt nicht über Amazon Duschbrocken, aber die hat jetzt einmal irgendwie ihren Amazon-Account eingestellt und mit PayPal verknüpft und jetzt fühlt die sich da wohl und jetzt kauft die halt alles auf Amazon, weil sie dann sich nicht mit den Registrierungen rumschlagen muss und Angst hat, dass es irgendwie eine falsche Seite ist. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen mehr die Zielgruppe für uns. Einfach Leute, die organisch Lust auf Duschbrocken haben, aber bei Amazon shoppen, ja, exklusiv. Die haben dann die Möglichkeit, das auch zu tun. Das finden wir auch super. Aber macht für uns, glaube ich, aktuell noch mehr Sinn, bei dem Volumen auch das selber zu machen.
Interessant. Wir haben noch ein paar Community-Fragen bekommen. Wir haben ja vor ein paar Tagen mal auf Instagram gefragt, ob es Fragen für euch gibt. Also wir wollen es auch in Zukunft öfter machen. Heißt, es lohnt sich, uns zu folgen, wenn ihr den nächsten Podcast-Gästen Fragen stellen wollt auf Snoxhalting und johannes.snox. Also, erste Frage. Okay, gut. Die doppelt sich jetzt. Wie wichtig ist Amazon bei euch in der Zukunft?
Ja, werden wir mal noch sehen. Aktuell kein Fokuskanal.
Okay, andere Marktplätze?
Auch noch nicht. Wir hatten Central als unser ERP-System im Hintergrund, da funktioniert der Avocado Store nicht. Den fände ich total wertvoll für uns. Also einer unserer Offline-Kanäle sind auch Unverpackt-Läden. Gibt es so 100 in Deutschland, die den Duschbrocken da auch verkaufen. Das finde ich persönlich total cool und glaube ich, ist auch gut für die Marke zu zeigen, hey, die sieht nämlich bunt und knallig und lifestyleig aus, aber ist trotzdem nachhaltig. Da fände ich den Avocado Store noch cool. Und da wir gerade zu Bilby wechseln, glaube ich, funktioniert das dann ganz bald.
Das ist sehr cool. Keine Community-Frage, sondern Ergänzung von mir. Wo siehst du die größten Wachstumspotenziale in der Zukunft für euch? Also vielleicht jetzt auch, wenn du sagst, Marktplätze sind jetzt gar nicht so unser Fokus. Hast du was, wo du sagst, das müssen wir angehen?
Bei Vertriebskanälen? Ich glaube, Schweiz und Österreich sind zwei Kanäle, also Internationalisierung im deutschsprachigen Raum. Der Name Duschbrocken doesn't travel too well, also reist nicht so gut. Genau, sind Bereiche, wo wir, glaube ich, jetzt mehr machen möchten. Das war genau bisher nicht wichtig. Wir haben einfach uns auf den deutschen Markt konzentriert. Ich glaube, es macht total Sinn, Schweiz und Österreich sich genauer anzuschauen.
Zweite Frage, und ich glaube, da musst du ein bisschen Kontext geben. Wann gibt es den nächsten Tattoo-Termin?
Ja, krass. Auch witzig. Genau, Kontext. Im ersten Jahr haben Christoph und ich ganz viel produziert und standen eigentlich immer 8 Stunden zusammen da und haben Duschbrocken produziert. Und dann stellt man sich einfach den ganzen Tag so hypothetische Fragen. Ich weiß, ihr kennt es wahrscheinlich auch so. Für wie viel Euro würdest du das machen? Oder für was müsste ich dir anbieten dafür, dass du das machst? Und eine dieser Fragen, die immer wieder kam, war, für wie viel würdest du dir den Duschbrocken tätowieren lassen, das Logo? Und ich habe kein Tattoo, ich habe auch immer noch kein Tattoo, aber Christoph ist tätowiert. Und deswegen war es immer mein Ziel, dass der sich den Duschbrocken tätowieren lässt. Und der war da immer ein bisschen zögerlich, bis ich es geschafft habe, dass eine Praktikantin von uns hatte total Bock, den Duschbrocken sich tätowieren zu lassen. Und dann hat Christoph gesagt, okay, also er muss das erste Duschbrocken-Tattoo haben. Und so ist es passiert, erster Tattoo-Termin. Unsere Praktikantin hat sich den Duschbrocken tätowieren lassen und der Christoph in Originalgröße auf den Oberschenkel.
Also die Praktikantin zuerst?
Ich glaube, der Christoph zuerst, okay. genau, und dann die Praktikantin, aber das war ein gemeinsamer Termin. Okay. Und das war total cool, wir sind mit dem ganzen Team da mitgegangen, haben das mitgefilmt, hatten da eine total gute Zeit, haben gefeiert und irgendwie hat sich das dann so ein Stück weit verselbstständigt. Und dann auf einmal standen irgendwie 4 Leute bei uns im Büro und haben gesagt, also wir haben gesprochen und wir fänden es total cool, wenn wir auch ein Duschbrocken-Tattoo kriegen könnten. Also, ja klar, also jeder, der Bock auf ein Duschbrocken-Tattoo hat, darf natürlich eins haben. Und dann hatten wir den zweiten Termin, wo sich weitere 4 Mitarbeiter den Duschbrocken tätowieren haben lassen. Und jetzt glaube ich, letzten Sommer hatten wir, oder im Herbst, den dritten Termin, wo dann auch jemand aus der Community, wir hatten so ein Gewinnspiel, wo jemand aus der Community noch ein Tattoo bekommen hat. Und jetzt für dieses Jahr steht ein weiterer Tattoo-Termin an. Und inzwischen sind es die Duschbrocken-Logos als Illustrationen, also die Duschbros, so heißen die ja. bei uns, so personifiziert eben das Duschbrocken-Logo als kleine Strichmännchen.
Aber es sieht ja auch grafisch ganz cool aus, ne? Also das muss man ja lassen. Also es steht ja nicht, also ich nehme an, es steht da nicht Duschbrocken als Wort da, sondern es können ja alle mal auf die Webseite kurz gehen und sich das angucken und vielleicht einen Duschbrocken kaufen. aber das Symbol sieht ja, Icon sieht ja sehr cool aus. Wenn man sich unser Logo tätowiert, dann steht da halt Snorks.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum Leute das machen. Wobei ich war kurz davor, es zu schaffen, dass jemand sich www.duschbrocken.de in die Unterlippe tätowieren lässt. Da hat dann die Mutter aber nicht, hat dann gesagt, nee, das geht nicht.
Ja, danke dir, Johannes. War sehr schön, dass du heute hier warst.
Hat richtig Spaß gemacht. Richtig schönes Büro und Studio.
Du kriegst noch eine kleine Tour, oder? Weil du bist hier straight.
Ja, direkt rein. Erstmal die Arbeit.
Straight ins Podcast-Studio rein. Deswegen vielen Dank, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr inspirierende Geschichte und euch natürlich nur das Beste.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Alles Gute. Danke, dass der Duschbrocken da sein durfte.
Sehr gut. Tschüss.
Ciao.